Schwule Welle, das Magazin, der Podcast vom 14. Juni 2018 mit dem Team des CSDs in Freiburg, mit Hans-Dieter Straub von der SPD Queer, mit Ulrich Grewunder, der Regisseur und einer der Hauptdarsteller des Musicals Rolantica im Europapark Rust, und mit zwei Filmen, einmal Love, Simon und Alex Strangelove. Der Podcast ist aus urheberrechtlichen Gründen ohne die gespielte Musik in der Sendung. Die vollständige Sendung können Sie immer eine Woche lang nach der Ausstrahlung in der Mediathek von www.rdl.de nachhören.
Hallo, ich bin Ulrich Grewunder, Regisseur des gerade noch im Europapark laufenden Stückes Rolantica. Und Sie hören gerade die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Wieder die Schwule Welle mit dem Magazin. Wir senden wie immer live aus den Studios von Radio Dreieckland. Angeschlossen ist das Radio Grenzenlos. Im Studio sind heute für euch
der Dieter,
der Alex
und der Hartmut. Und heute haben wir sehr viel vor. Gleich sprechen wir mit Marie, Ronny und Dirk vom Freiburger CSD, der ja am 23. und 24. Juni stattfinden wird.
Oder auch nicht, denn leider gibt es ja erhebliche Probleme mit der Stadt Freiburg, die sogar überregional bereits bemängelt wurden. Was ist nun der aktuelle Stand? Das fragen wir gleich nach.
Dann, wir haben es ja schon in den Nachrichten berichtet, soll der Gleichbehandlungsartikel 3 im Grundgesetz um die Merkmale sexuelle und geschlechtliche Identität ergänzt werden. Und außerdem wird heftig um eine Reform der Gesetzgebung zu Trans- und Intersexuellen gerungen. Wir wollen diese Themen besprechen mit dem Landesvorsitzenden der SPD Queer, Hans-Dieter Straub.
Nach so viel Politik haben wir dann noch etwas Erbauliches für euch. Im Europapark hatte ja im April das Musical Rolantica Welturaufführung. Im Juli werden wir daher auch mit dem Komponisten des Musicals im Studio sprechen. Und heute freuen wir uns auf den Regisseur und Hauptdarsteller Ulrich Grewunder, der den skrupellosen Captain Tord Johansen spielt.
Und wir haben zwei sehr unterhaltsame Coming-out-Filme aus den USA für euch getestet. Den einen kann man ganz frisch beim Online Portal Netflix sehen. Er heißt Alex Strangelove. Der andere kommt am 28. Juni in die Kinos. Es ist Love, Simon.
Und jetzt gleich zu Beginn strangeln wir ein wenig herum und verlosen zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste der Party-Schwule-Stands, die jetzt am Samstag wieder in der Gaststätte Waldsee steigt. Wenn ihr zu zweit auf die Gästeliste wollt, dann schreibt uns bitte eine Mail an gewinnspiel@schwulewelle.de und das Stichwort Ich will. Dem einen oder anderen mag das bekannt vorkommen. Und macht das bitte bis zum Freitag, den 15. Juni 2018, 15 Uhr. Also bis Freitag, 15. Juni. 15 Uhr, das Stichwort Ich will an gewinnspiel@schwulewelle.de. Wenn ihr die Glücklichen sein solltet, schicken wir euch dann eine E-Mail zurück. Viel Glück!
Und nun sagt euch noch der Oliver, wie ihr uns während der Sendung denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Und nun spielen wir ein paar Takte eines Songs aus dem Jahre 1982, mit dem Alex und ich eine besondere Erinnerung teilen.
Oh ja.
Wir waren nämlich am Wochenende bei einem gemeinsamen Klassentreffen, das Ganze auf dem Landschulheim Luginsland. Dort waren wir aber auch 1982, als dieser Song herauskam. Und wir können uns an eine fast schlaflose Nacht erinnern, als zwei Schulkameraden den Song praktisch die ganze Nacht in Endlosschleife spielten.
Ja, damals hatten wir fast ein Trauma. Aber an so einem Klassentreffen denkt man natürlich gerne an sowas zurück. Und da ja auch der deutsche Alexander Gerst oder auch Astro Alex genannt, dort oben im Weltallwald, spielen wir für ihn und uns und euch und überhaupt
Major Tom.
Hey ho, ich bin Kai, Singer-Songwriter aus Freiburg und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
In gut einer Woche ist in Freiburg wieder Christopher Street Day, kurz CSD. Heute in einer Woche gibt es zum Beispiel schon eine Soli-Party im Freiburger Club White Rabbit, am Tag darauf, also am Freitag, im Rank Tang Tang. Und Samstag und Sonntag ist ja dann die Hochzeit des CSDs mit Parade, Kundgebung und. Das Team des CSDs arbeitet schon seit fast einem Jahr an dem Event. Letztes Jahr allerdings gab es rund um den CSD sehr viele Diskussionen, sowohl das Organisatorische wie auch die Ausrichtung wurde gelobt, wie auch kritisiert. Nicht nur aus diesem Grund bemühte sich das Team des CSDs um eine frühzeitige Koordination mit zum Beispiel der Stadt Freiburg. Aber dennoch gibt es wieder Probleme. Eigentlich könnte das meiste erledigt sein, aber es hakt noch an vielen Ecken und Enden. Deutschlandweit wird über den CSD und die Stadt Freiburg diskutiert. Was ist da los? Das wollen wir fragen mit drei Mitgliedern des CSD-Orga-Teams, die trotz des ganzen Stresses zu uns ins Studio gekommen sind. Es sind Marie, Ronny und Dirk. Herzlich willkommen bei der Spurenwelle.
Danke.
Hallo. Ronny, es wurde ja schon viel berichtet. In wenigen Worten vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Was ist genau passiert? Was für Probleme gibt es?
Ja gut, also das jetzt alles aufzudröseln, reicht die Zeit wahrscheinlich nicht. Ja. Das heißt, wir gehen vielleicht einfach mal auf das Hauptproblem. Und das Hauptproblem für uns heißt im Moment Stadt Freiburg. Das muss man jetzt einfach mal so plakativ sagen. Im Grunde kann man es so zusammenfassen. Wir haben letztes Jahr nach dem CSD versucht, eine Nachbesprechung zu bekommen. Die haben wir leider nie, also dem Wunsch wurde nie stattgegeben. Dann haben wir gesagt, okay gut, das können wir nicht beeinflussen, welche Termine die Stadt Freiburg bzw. das Ordnungsamt uns gibt. Haben dann aber frühzeitig, nämlich schon im November 2017, den diesjährigen CSD angemeldet. Haben auch uns im Vorfeld viel mit den Gruppen getroffen. Also wir haben Nachbesprechungen geführt mit den Gruppen, die alle letztes Jahr beteiligt waren. Wir haben dann bereits im März diesen Jahres uns auch mit der Polizei getroffen, mit der Gleichstellungsbeauftragten bei der Polizei, mit dem Einsatzleiter. Wir haben uns mit den Bürgermeisterkandidatinnen getroffen. Wir haben uns auch mit dem Dr. Salomon getroffen im Vorfeld. Haben also praktisch versucht, mit sehr viel Vorlauf einen möglichst reibungslosen Ablauf des diesjährigen CSDs anzustoßen. Mhm. Und haben auch eigentlich schon im März immer wieder das Ordnungsamt doch aufgefordert, uns bitte möglichst frühzeitig ein Kooperationsgespräch anzubieten. Also das heißt, wo wir wirklich nochmal alles irgendwie auf den Tisch bringen, was gut war, was schlecht war, woran es hakt, was dieses Jahr besser laufen muss oder reibungsloser laufen könnte, aus unserer Perspektive, aus deren, also dafür gibt es dieses Gespräch. Und das kam aber einfach nicht. Also auch da wurde unseren Bitten oder Wünschen nicht entsprochen. Das heißt, wir haben das Gespräch dann tatsächlich erst im Mai bekommen, also einen Monat vor dem CSD. Mhm. Während des Gesprächs haben wir dann sehr eindringlich darum gebeten, dass wir doch zumindest jetzt, weil wir schon nur noch einen Monat Zeit haben, doch zumindest möglichst zeitnah, bevor dieser Auflagenbescheid jetzt erarbeitet wird oder kommt, wenigstens eine Bestätigung der Route bekommen, dass wir praktisch zumindest damit planen können. Also dass wir wissen, wo geht der CSD entlang. Wir wollten zum Beispiel diese ganze Toiletten- und Müllsituation so ein bisschen besser in den Griff kriegen, weil das schon eine sehr große Veranstaltung ist mittlerweile. Hätten uns dann als Müll- oder Toilettenkonzept ausgedacht, da die Route abzuklappern, mit den Gastro-Leuten zu sprechen, dass das jetzt zumindest nicht mehr aneckt, und hätten uns praktisch so nach und nach entlang der Route vorgearbeitet, wie man es verbessern kann. Mhm. Wir haben tatsächlich auch einen Tag später diese Route bekommen von der Stadt. Wir waren ganz aus dem Häuschen, dachten, okay, jo, es geht ja dann doch schnell. Haben dann auch völlig euphorisch die Community darüber informiert, nur um dann vier Tage später festzustellen, die Route wurde wieder zurückgezogen, auch per E-Mail. Und seitdem hingen wir wieder in der Luft. Und jetzt stehen wir im Grunde genommen eineinhalb Wochen vor dem CSD, haben vor zwei Tagen wieder eine Route bekommen, beziehungsweise vor einer Woche wieder eine Route bekommen, haben dann auch einige Tage später das als als Auflagenbescheid juristisch praktisch fassbar erhalten von der Stadt und müssen uns jetzt damit auseinandersetzen. Und das Traurige ist natürlich, dass es irgendwie wieder die gleiche Route ist wie im letzten Jahr. Also das heißt eigentlich eine Route der Unsichtbarkeit für uns, die uns um die Innenstadt herumlotst, auf den menschenleersten Straßen dieser Stadt. Also das heißt genau das Gegenteil dessen, was wir mit dem CSD erreichen wollen, nämlich Sichtbarkeit.
Das heißt, die erste Route, die ihr bekommt habt, die wieder zurückgezogen wird, die wäre in eurem Sinn gewesen.
Genau.
Okay. Ja, und diese Infos, die wechseln ja immer hin und her. Ihr hattet eine Pressekonferenz unter anderem. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand heute, Donnerstagabend, was jetzt zum Beispiel Route betrifft und so?
Genau, der neueste Stand ist quasi, dass wir uns heute nochmals mit dem Amt für öffentliche Ordnung und der Polizei getroffen haben, um primär Alternativrouten zu besprechen. Allerdings war bei dem Gespräch von Anfang an die KAIO kein Verhandlungsgegenstand. Das heißt also, dass diese Demonstrationen, die wir ja schon lange planen, unter allen Umständen aus der KAIO herausgehalten werden soll. Wir haben dann noch versucht, weitere Alternativrouten zu besprechen. Allerdings konnte da keine Entscheidung getroffen werden. Das heißt, man hat uns nichts zugesichert sozusagen. Das Amt für öffentliche Ordnung hat dann gesagt, dass sie uns einen neuen Auflagenbescheid bis Mittwoch, also de facto zwei Tage vorm CSD, geben könnte. Und am Mittwoch hatten wir natürlich kaum noch Handlungsspielraum irgendeiner Weise dagegen vorzugehen, weshalb wir uns jetzt überlegt haben, die Entscheidung getroffen haben, diese Rechtsfrage, die hier im Raum steht, durch ein Gericht klären zu lassen.
Und was ist es an dieser Route? Also ganz kurz mal beschreiben, wo sind die Probleme jetzt bei der Route? Du hast gesagt, es geht um die Sichtbarkeit. Wo geht die denn jetzt lang, wo es eben keinen Sinn macht?
Also die aktuelle?
Ja, die aktuelle.
Ne, die geht zum Beispiel über Straßen wie jetzt den Schlossbergring oder den Greifeneckring, die Waldstraße.
Wo kein Publikumsverkehr ist.
Da quasi. Ist niemand. Also vor allem der Schlossbergring, das ist im Grunde genommen eine Unverschämtheit.
Verkehrsstraße.
Also weil dort...
Straße im wahrsten Sinne ist
Verkehrsorder.
Genau, es gibt eben auf der einen Seite sind überwiegend Tiefgaragen oder Wohnungen. Auf der anderen Seite ist eine paar Meter hohe Mauer und Gebüsch. Also das heißt, das ist natürlich nicht das, was wir uns in der Sichtbarkeit vorstellen.
Und hat die Stand jetzt irgendwie konkrete Gründe genannt, warum es genau diese Route sein muss und jetzt von der KAIO jetzt mal abgesehen, ich meine, die Alternativen ja auch nicht wirklich angenommen wurden.
Naja, es wurde ja schon einiges auch aus dem Rathaus berichtet, unter anderem, dass es momentan in Freiburg sehr viele Baustellen gibt und dementsprechend sehr viel Schienenersatzverkehr, wobei der ja eigentlich über den Bahnhof geht. Das heißt, für uns ist diese Begründung natürlich nicht unbedingt sehr haltbar.
Ihr habt es ja gesagt, aber der CSD findet trotzdem auf jeden Fall statt. Es stand ja mal im Raum, dass er auch abgesagt werden könnte, zumindest die Parade, oder?
Aber also das war tatsächlich eine Überlegung, weil wir unsere Hauptaufgabe darin sehen, der Community Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Also wenn uns eine Demo ausreichen würde, wo wir uns selbst feiern, dann könnten wir auch auf die Messe rausgehen, irgendwie 5 Stunden im Kreis laufen mit irgendwie 3 Meter hohen Zäunen drumherum. Ja. Also es geht nicht nur darum, uns selbst irgendwie zu feiern, sondern es geht in erster Linie darum, mit einer Demonstration nach dem Versammlungsrecht auch das in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Mhm. Und wir fragen uns halt, warum geht das in allen anderen Städten und in Freiburg nicht? Also wir waren jetzt vor kurzem in Straßburg auf dem CSD als Freiburger CSD vertreten. Der geht durch die Innenstadt. Wir waren kurz davor in Karlsruhe als Freiburger CSD vertreten. Der geht durch die ganze Innenstadt. Berlin, Köln, Hamburg, die sperren die Innenstädte ab, die bewerben das, also weil das mittlerweile auch ein Wirtschaftsfaktor ist in diese Veranstaltung. Also das heißt, ob jetzt die großen Städte oder die kleinen, überall dürfen die CSDs durch die Herzen der Stadt gehen und ausgerechnet in diesem grünregierten Bundesland mit der Stadt Freiburg, die ja bisher auch einen grünen OB hatte und ein sehr alternatives Image pflegt nach außen, soll der CSD auf die Umgehungsstraße
fahren. Zumal wir ja schon eine Parade da Kaiserstraße hatten, vor 2 Jahren.
Vom Ordnungsamt die Unverschämtheit, man wollte uns aufs neue Messegebiet sozusagen raus komplimentieren.
Ja, also es gab ja die letzten Jahre, es gab auch Paraden. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der für uns einfach keinen Sinn ergibt in dem aktuellen, in der aktuellen Diskussion, weil wir hatten 2016 und 2015 ja jeweils auch den CSD schon durch die KAIO gehen. Und das war problemlos. Also da gab es keine Zwischenfälle, da wurde keiner überfahren. Keine Lastwagen sind irgendwie in der Straße eingebrochen. Also es gibt unter anderem auch, und das muss man vielleicht auch mal erwähnen, irgendwie in Freiburg auch einen großen Montagszug, wo es extra nur die Rosenmontagslösung gibt, dass praktisch der komplette ÖPNV bis zum Stadtzentrum fährt, aber nicht weiter nach innen. Es gibt irgendwie den Freiburg-Marathon. Es gab jetzt vor kurzem auch erst diese Global Marijuana Marsch, die auch durch die KAIO teilweise gegangen sind. Also das heißt, wir verstehen es einfach nicht. Und wenn wir die Stadt fragen, kommen halt unserer Ansicht nach auch immer sehr fadenscheinige Argumente, weil wir dürfen zum Beispiel auch laut Amt für Ordnung durch die Herrenstraße. Und die ist ja wesentlich enger als jetzt die Kaiser-Josef-Straße. Also die Kaio ist an sich begrenzt durch die Bächle rechts und links. Das heißt, wenn wir mit diesem Zug durch die Mitte fahren, gibt es immer noch die Arkaden rechts und links für die Menschen, die gerne shoppen wollen. Und die können sich das dann anschauen oder auch shoppen. Das Argument, dass die Leute jetzt den ganzen Tag vom Shoppen abgehalten werden, stimmt ja so auch nicht, weil der CSD ist immerhin eine Parade und die
bewegt sich
durch die Stadt. Also das heißt, wir werden maximal 2 bis 3 Stunden die Innenstadt lahmlegen und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Der Rosenmontagsumzug tut es uns da
unseres Wissens
nach länger und auch der Freiburg-Marathon. Also das heißt, es werden uns Dinge vorgeworfen, wo sich sehr stark das Gefühl aufdrängt, dass sie hier mit zweierlei Maß.
Was auch als Kritik geäußert wurde, ist ja der sogenannte Rosa Listen. Was hat es denn damit auf sich? Was soll da, was wollte die Stadt da haben?
Das hat die Berufe, dass aufgrund Auflagenbescheid des Amtes für öffentliche Ordnung, dass zum Beispiel die Leute, die zum Beispiel Hauptordner auf den Wagen sind, dass die ihren Namen, ihre Personalien angeben müssen und auch die Helfer, die dann diese Absperrbinden, dass die ebenfalls ihre Namen präsentieren sollen. Das wird dann von der Polizei namentlich registriert und dann sollte es zum Problem kommen, in Anführungszeichen, dann werden diese Leute dann haftbar gemacht. Also die Leute sind dann namentlich registriert und man kennt es ja aus alten, vergangenen Zeiten, dass mit solchen Listen seitens von Behörden, Landesbehörden, es wird dann auch indirekt oder geleakt an den Landesverfassungsschutz oder irgendwie auch immer, dann hat man ja eindeutig schlechte Erfahrungen gesammelt und das sollte sich nach unserem Willen nicht nochmal wiederholen.
Zur Erklärung muss man vielleicht noch dazu sagen, was das Krasse eigentlich daran ist, ist, dass das Amt für Ordnung quasi gefordert hat, hoffentlich, also zum Glück haben sie es wieder zurückgezogen, dass wir diese Listen ihnen im Vorfeld aushändigen. Das heißt also, dass alle Menschen, die an der Parade teilnehmen, im Sinne von helfen etc., dass die vorher alle namentlich beim Amt benannt werden, was natürlich höchst problematisch ist und alle Menschen unter einen Generalverdacht stellt.
Genau, also wir haben das genau dieses Thema auch diskutiert und gesagt, genau aufgrund der sensiblen Vergangenheit unserer Community wollen wir genau das vermeiden. Und das heißt, der aktuelle Stand im Moment ist eben, dass wir haben Listen mit Verantwortlichen, auch für diese Lastwagen, weil das braucht man natürlich. Also wenn es irgendwie Zwischenfälle gibt und Probleme, dann sind aber wir als CSD-Orga ansprechbar und wir würden dann praktisch die Vermittlerrolle übernehmen und praktisch zu den Lastwagen gehen, wo es eventuell Probleme gibt. Das heißt, wir werden das vermitteln, aber wir werden keine Listen im Vorfeld und keine Namen aushändigen. Und wenn alles reibungslos verlaufen ist, dann werden wir diese Listen auch im Nachhinein wieder vernichten. Also das heißt, wir gehen sehr sensibel mit diesen Daten um und wollen die eben halt nicht an die Behörden geben. Ja. Aber das konnte tatsächlich jetzt über diese ganzen Verhandlungen auch bewirkt werden, dass das nicht...
Also das ist jetzt kein Knackpunkt mehr.
Es ist kein Knackpunkt mehr, genau.
Die Zeit rennt uns ein bisschen weg. Sind ganz kurz ein paar Fragen. Noch ganz kurz, ihr wollt klagen. Hat es dann für die CSD noch irgendeine Bewandtnis oder ist es dann eher für zukünftige CSDs? Kann man das bewirken?
Natürlich hat es für den jetzigen CSD eine sehr hohe Bewandtnis, denn wir klagen gegen den Auflagenbescheid. Insbesondere klagen wir gegen die Route. Also wir möchten unbedingt in der Stadt gesehen werden. Und das geht nun mal einfach nur, wenn man über die Hauptstraßen in der Innenstadt geht. Und wir hoffen uns natürlich auch, dass das richtungsweisend sein wird für Demonstrationen, die in Zukunft, für CSDs, die in Zukunft in Freiburg stattfinden werden.
Jetzt wollen wir mal nicht versäumen, trotzdem noch auf den CSD selber hinzuweisen. Was ist denn überhaupt geplant? Gibt es Neuerungen im Vergleich zu den letzten Jahren? Vielleicht noch uns positiv jetzt nochmal schauen.
Also im Großen und Ganzen ist der Ablauf ähnlich wie in den letzten Jahren. Also das heißt, es gibt eben diese, wie schon erwähnt, diese 2 Soli-Partys. Wir haben samstags die Parade durch die Innenstadt. Und im Anschluss an die Parade gibt es eine Kundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz bis um 22 Uhr. Am Samstag gibt es allerdings tatsächlich eine Neuerung. Und zwar bieten wir die Möglichkeit mit einer Familienkundgebung, dass Menschen, denen die Parade zu lang ist, auch diese Parade abkürzen können und praktisch schon vorzeitig, während die Parade noch läuft, auch auf diese Familienkundgebung in den Stühlinger zu gehen. Da gibt es eben dann schon Programm und Beiträge. Das heißt, im Grunde genommen haben wir so ein bisschen das Parallelprogramm.
Also und während der Parade.
Während der Parade schon, genau. Und wenn die Parade praktisch auf dem Schüllinger Kirchplatz ankommen. Dann gibt es diese Kundgebung, die dann bis 22 Uhr geht. Im Anschluss gibt es die Partys, das ist ganz besonders wichtig. Da müssen wir auch nochmal alle auffordern, da bitte feiern zu gehen, weil wir sind nach wie vor in Freiburg ein unkommerzieller CSD. Das heißt, alle Kosten, die wir haben, finanzieren sich ausschließlich oder überwiegend über diese Partys. Mhm. Da gibt es eben die große CSD-Party in der Mensa, Rempartstraße, und die CSD-Party im White Rabbit. Mhm. Das heißt, das ist soweit das Programm für Samstag. Und Sonntag haben wir wieder eine Kundgebung. Und zwar beginnt die um 14 Uhr und geht bis 20 Uhr auch auf dem Stühlinger Kirchplatz. Also das ist jetzt soweit das offizielle Programm der CSD-Orga. Also wir brauchen nach wie vor Hilfe.
Genau, wollte ich fragen, wie kann man euch noch unterstützen? Wir sind jetzt in Duden schon, aber wie kann man euch unterstützen?
Und zwar, es können Spenden gesammelt werden, die sind gegen Spendenquittungen steuerlich absetzbar, was auch angeboten wird, wie zum Beispiel auf dem Schillinger Kirchplatz Kinderschminken, also wirklich sehr familien- und kinderfreundlich gemacht. Mhm. Was wir aber dringend brauchen, sind persönliche Helfer, die sowohl bei der Umzugsparade sich als OrterInnen zur Verfügung stellen, sowohl dann am Samstag am Sonntag nach der Kundgebung den Stühlinger Kirchplatz helfen mit aufzuräumen, da noch am Sonntag ein Gottesdienst stattfindet, dass von der Seite aus keine Reklamationen kommen. Mhm. Und wir brauchen wirklich dringend jede Hand, jede freie Hand als Helfer, da wir personell wirklich keine Kapazitäten haben.
Und wie hilft man dann? Kommt man da, meldet man sich an oder kommt man einfach vorbei? Oder?
Also es gibt die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach direkt zu dem ersten Lastwagen zu kommen, bei der Kundgebung oder an den Infopoint im Park. Einfach. Also das heißt, die Leute können sich dort melden. Das ist relativ niedrigschwellig und es gibt auf jeden Fall immer was zu tun. Also das heißt, tatkräftige Unterstützung gerne. Und jetzt aufgrund dieses Gerichtsverfahrens brauchen wir natürlich auch jede Menge Geld. Und das heißt, falls Leute uns da diesbezüglich gerne finanziell unterstützen wollen, gibt es auch auf unserer Webseite freiburg-bright.de die Spendenhotline oder beziehungsweise die Kontonummer. Und wir freuen uns über jegliche Art der Unterstützung auf jeden Fall.
Und wir posten natürlich auch nochmal die Webseite bei uns sowieso ständig. Und mir reicht noch alles weiter, wenn sich bei uns jemand meldet. Ja, ja, dann wünschen wir euch erstmal ganz starke Nerven. Vielen Dank, dass ihr trotzdem heute da gewesen seid, so dritt sogar, trotz der heftigen Zeiten gerade vor dem CSD. wir wünschen euch ganz viele Leute, die nächste Woche kommen und einen trotzdem guten CSD und dass ich dann noch, ja, Marie?
Ich würde gerne noch was sagen. Und zwar würden wir uns gerne im Rahmen der CSD-Organisation an der ganzen Community und an allen Menschen, die uns unterstützt haben und uns den Rücken gestärkt haben in den letzten Tagen, möchten wir einfach ein großes Danke aussprechen. Bitte beachtet, dass es eben jetzt in solchen Tagen wichtiger denn je ist, dass ihr einfach auf die Straße geht mit uns, dass ihr mit uns zusammen demonstriert. Der CSD wird auf jeden Fall stattfinden. Es wird auf jeden Fall eine Kundgebung und eine Parade geben. Wir müssen halt nur schauen, wie und wo.
Danke, schönes Schlusswort. Dann vielen Dank an Marie, Ronny und Dirk vom CSD-Orga-Team. Wie sagt euch viel Erfolg und wir spielen weiter und danach gleich kommen die Nachrichten vom Alex, der gleich rüberhetzt.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Meldung im Überblick. Erleichterung, WM 2026 nicht im homophoben Marokko. Vernunft, republikanischer Gouverneur für LGBTI-Rechte. Rückkehr, Kevin Spacey zurück auf der Leinwand. Moskau. Am Mittwoch wurde auf dem FIFA-Kongress darüber abgestimmt, wer die 23. Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026 ausrichten soll. Die Wahl fiel auf die gemeinsame Kandidatur von Mexiko, Kanada und den USA. Auch wenn gerade in den USA noch enormer Nachholbedarf bezüglich der Rechte von Lesben, Schwulen und Transmenschen besteht, sind die Fußballfans aus der LGBTI-Community darüber erleichtert, dass die Wahl nicht auf das homophobe Marokko fiel. Da in Marokko Homosexualität mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, wäre es nach Russland und Katar der 3. WM-Ausrichter in Folge mit homophober Strafgesetzgebung gewesen. Bei der heute beginnenden Fußball-WM treten neben Gastgeber Russland, die dem sogenannten Homo-Paragraphen bestraft wird, 7 weitere Staaten an, in denen Homosexualität unter Strafe steht. Entweder drohen Gefängnisstrafen wie in Ägypten, Marokko, Tunesien oder im Senegal oder sogar die Todesstrafe wie Nigeria, Saudi-Arabien oder dem Iran. Wer nun denkt, die FIFA hätte bei seiner Entscheidung gegen Marokko die Menschenrechte im Blick gehabt, der wird wohl enttäuscht werden. Aus Sicht des Weltverbandes bieten Mexiko, Kanada und die USA einfach ein größeres Marktpotenzial. Concord. Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats New Hampshire, Chris Sununu, hat zwei Gesetze unterzeichnet, die die Rechte von LGBTI-Menschen verbessern sollen. Zum einen geht es um ein Diskriminierungsverbot aufgrund der Geschlechtsidentität, zum anderen um ein Verbot von sogenannten Homo- und Transheilungen. Normalerweise werden Gesetzesinitiativen zur Stärkung von LGBTI-Rechten gerade von Politikern der Republikaner eher abgelehnt. Der Swing State New Hampshire gilt jedoch unter republikanischer Führung auch eher liberal. Als einer der Gründe für seine Zustimmung zu den Gesetzen gab der Gouverneur das Motto des Bundesstaates an, welches lautet »Live free or die«, lebe frei oder stirb. Damit verbietet sich jede Form von Diskriminierung. LGBTI-Aktivisten betonten in diesem Zusammenhang auch, dass der Schutz von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten kein parteipolitisches Thema sein darf, sondern nur ein Thema der Menschenrechte. Los Angeles. Nachdem der Schauspieler Kevin Spacey nach den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Bildschirm und Leinwand verschwunden war, soll er demnächst wieder in den amerikanischen Kinos zu sehen sein. In dem auf einer wahren Begebenheit beruhenden Drama Billionaires Boys Club spielte er einen schwulen Trickbetrüger. Im vergangenen Herbst outete sich Spacey selbst als schwul. Nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung verlor er seine Rolle in der Netflix-Serie House of Cards und seine Rolle in dem bereits abgedrehten Film Alles Geld der Welt wurde neu besetzt und alle Szenen, in denen er mitwirkte, wurden nachgedreht. Der nun erscheinende Film Billionaire Boys Club war beim Bekanntwerden der Vorwürfe auch bereits abgedreht, jedoch entschied man sich dazu, die Szene mit Kevin Spacey beizubehalten. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Letztes Jahr wurde ja im Deutschen Bundestag die Ehe für alle beschlossen und sicher kann man das auch als Meilenstein für die LSBTTIQA-Gemeinde werten. Dennoch gibt es noch viel zu tun und die Arbeit hört nicht auf. So wurde nun beantragt, dass der sogenannte Gleichbehandlungsartikel 3 im Grundgesetz um die Merkmale sexuelle und geschlechtliche Identität ergänzt wird. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen schlug diese Änderung im Bundestag vor. Die Länder Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen schlossen sich dem Antrag an. Warum ist diese Initiative so wichtig? Das fragen wir nun Hans-Dieter Straub. Er ist unter anderem Vorstandsmitglied der SPD-Kreisverstände und Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg von SPD Queer sowie stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes. Er ist Kreisvorsitzender der SPD Queer Freiburg und Breisgau Hochschwarzwald. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle in Freiburg, Hans-Dieter Straub.
Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Erstmal viele Grüße nach draußen. Es macht immer wieder Spaß, sich mal hier äußern zu dürfen. Ist schon eine ganz wichtige Sache. Ich bin ganz froh, dass die Ehe für alle durchgesetzt ist, an der die SPD hier ganz intensiv beteiligt war durch ein Gespräch mit Martin Schulz am 17.05. im letzten Jahr. Und ich bin schon deshalb froh, dass diese Ehe für alle durchgesetzt ist, weil endlich wieder hinter diesem Frontthema sichtbar wird, was eigentlich noch zu tun ist. Und dazu gehört ganz zuallererst, dass wir in Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen werden, eben mit unserem Thema.
Genau, es geht warum, ja drum, genau, dass, warum ist es so wichtig? Genau. Ja,
es geht darum, dass eben der Begriff Geschlecht durch die Wörter ergänzt wird, seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität, dass das hinzugefügt wird. Dabei kann man natürlich diskutieren, ob es sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität heißen sollte. Aber das wäre ganz wichtig. Zum ersten Mal haben wir damit oder würden wir damit erreichen, dass wir einen verfassungsrechtlichen Anspruch damit verbinden, dass der damit verbunden ist und damit auch verfassungsrechtlich das Ganze abgesichert ist. Und vor allem glaube ich, dass dadurch ein gewisser Schutz gegeben ist, weil durch diese verfassungsrechtliche Anerkennung das Verfassungsgericht auch eine ganz konkrete Möglichkeit hat, sich zum Beispiel dagegen zu stellen, wenn versucht wird, zum Beispiel die Ehe für alle zurückzunehmen, was ja leider mit einfacher Mehrheit möglich wäre. Und diese Sache eben kann nicht mit einfacher Mehrheit zurückgenommen werden, sondern dazu bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit. Bräuchte man dafür. Und das ist schwer zu erreichen. Leider ist es umgekehrt auch so. dass diese Zweidrittelmehrheit auch gebraucht wird, damit wir es durchkriegen. Mhm. Und die ist genauso schwer zu erreichen.
Baden-Württemberg wird ja von den Grünen und der CDU regiert. Die Grünen dürften ja grundsätzlich nichts gegen die Änderung, denke ich mal, haben. Aber was meinst du, in Baden-Württemberg, wird sich Baden-Württemberg auch stark machen dafür? Oder ist das eher schwierig wie in der CDU?
Also ich befürchte, im Moment wird es auch in Baden-Württemberg schwierig sein. Ich sehe die Reaktionen, das Agieren des Ministerpräsidenten, dass nach meinen Informationen oder was ich eben so weiß aus der Partei, ziemlich im Gegensatz zu der Partei an sich steht. Mhm. Also bei den Grünen hätte man da sicherlich keine Probleme, dass auch von Baden-Württemberg aus man da aktiv werden könnte. Aber mit der CDU in dieser Konstellation jetzt sehe ich da keine große Möglichkeit. Ich glaube auch nicht, dass das in Baden-Württemberg wie in anderen Bundesländern schon mal eine Art Verfassungsrang erreicht. Ich denke, vielleicht hat die SPD auch nicht genügend aufgepasst mit den Grünen zusammen in der frühen Legislaturperiode, dass das schon mal in Baden-Württemberg auch in die Wege zu leiten. Mhm. Das ist eigentlich schade. Es stand, wie gesagt, immer die Ehe für alle so im Vordergrund, dass dahinter fast alles andere, also wichtig ist, unsichtbar wurde.
Mhm. Es war auch ein wichtiger Meilenstein, ja, aber das andere, da war man fast schon froh, dass das einfach geklappt hatte. Ja, ne? Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja auch die Reform des Trans- und intersexuellen Rechtes. Hat es denn damit auf sich?
Ja, im Gegensatz zu dieser Geschichte mit Artikel 3 ist das eine relativ komplizierte Geschichte. Mhm. An sich ist das die Aufnahme in Artikel 3 des Grundgesetzes, worüber wir eben gesprochen haben, ja eine sehr einfache Sache. Ja, es geht da um 5 oder 6 Wörter, die müssen eingefügt werden. Dann hätte sich die Sache schwer durchzusetzen. Das ist das Problem. Hier ist es eher umgekehrt. Man braucht nur eine einfache Mehrheit, aber die Zusammenhänge sind sehr kompliziert. Mhm. Also angestoßen worden ist das Ganze ja vor allem durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Richter haben ja gefordert, dass ein drittes Geschlecht eingeführt wird, in das man eintragen lassen kann. Oder, das muss man auch dabei sehen, oder dass eine offene Regelung getroffen wird, also dass das Ganze geöffnet wird. Mhm. Die ganze Sache sieht so aus, dass aus dem Innenministerium von Horst Seehofer das jetzt offensichtlich so ist, dass eine ganz enge Regelung angestrebt wird. Dagegen wenden sich die Trans- und Interverbände sehr massiv und fühlen sich auch diskriminiert. Die Lucy Fey zum Beispiel von der intersexuellen Vereinigung sagt, dass man damit eine neue Diskriminierung eigentlich schafft, weil man ein Sondergesetz für Intersexuelle einführt und bewusst offensichtlich Transsexuelle ausschließt. Und die können das zum Beispiel nicht eintragen, was genauso wichtig wäre, dass die auch ein drittes Geschlecht eintragen könnten. Die müssen nach wie vor sich als Mann oder Frau eintragen und haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin eigentlich nicht beides nicht. Mhm, ja, wobei ja diese Dreierstaffelung schon äußerst eng ist und die Sachlage und die Verhältnisse eigentlich, was geschlechtliche Identität bedeutet, ja gar nicht abdeckt. Mhm. Ja, und da ist wirklich eine Problematik. Das geht hin bis zu, wenn man zum Beispiel jetzt einträgt, das dritte Geschlecht, sieht das der Gesetzesentwurf von Seehofer nicht vor, wenn zum Beispiel Kinder in einer Verbindung entstehen, dass man da auch eine andere Eintragung als Vater oder Mutter machen kann. Mhm. Dann kommt wieder heraus, dass jemand, der sich nicht als Frau fühlt, aber als Mutter eingetragen werden muss und der sich gar nicht als Vater fühlt, als Vater eingetragen wird. Mhm. Und deshalb ist das ein wesentlich größerer Umfang, als man zunächst annimmt. Also in der Sache ist es sehr kompliziert und diese enge Auslegung, die aus dem Innenministerium kommt, die führt eigentlich überhaupt nicht weiter, sondern sie führt zu neuen verfassungsrechtlichen Bedenken und wird mit ziemlicher Sicherheit genau wie der Gegenstand eines Verfahrens sein beim Bundesverfassungsgericht und vermutlich dort auch wieder gekippt werden. Also das kann man schon absehen. Aber politisch ist es offensichtlich so, dass von der CSU, vielleicht auch gerade wegen der Wahlen in Bayern, die anstehen, dass von der CDU genau das gewollt ist. Mhm. Ja, also es ist ja wie eine Blockade halt. Ja, ja. Man macht das Ganze so eng wie irgend möglich und Das führt aber nicht weiter und man kann damit die Problematik überhaupt nicht in den Griff kriegen.
Ein weiteres Thema, was zuletzt war, das war ja, dass der dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Rede am Denkmal letzte Woche kurz in Berlin gehalten hat. Am Mahnmal. Mahnmal, genau. Wie stehst du dazu? Zu dem Vorgang? Das war ja was eigentlich schon eine kleine Sensation. Die früheren Bundespräsidenten haben es nicht gemacht.
Ne? Ja, es gab es vorher noch nicht. Also so offiziell ist das noch nie gemacht worden. Das war schon sensationell. Das war auch großartig. Auch wenn es kleine Einschränkungen gibt. Mhm. Also toll ist, dass er nicht einfach nur um Entschuldigung gebeten hat, sondern tatsächlich um Vergebung gebeten hat. Mhm. Also das ist schon mal wirklich, dass die Dimension dessen, was da geschehen ist, dass die tatsächlich auch anerkannt wird. Mhm. Denn meiner Meinung nach hat Steinmeier einen Aspekt, der ganz wichtig ist, in dieser Rede nicht anklingen lassen. Und zwar, dass da eine ganze Generation, eigentlich mehrere Generationen, wenn man das Dritte Reich dazu nimmt, schwuler Männer, stigmatisiert, diskriminiert, verfolgt worden ist. Und nicht nur die verurteilt worden sind, die da auch drunter gelitten haben und ihr Leben ganz bestimmt einrichten mussten, zum Beispiel sehr bürgerlich angepasst gelebt haben oder in die Subkultur abgetaucht sind, aber auf jeden Fall immer unter diesem Damoklesschwert des Paragraphen 175 leben mussten. Mhm. Ne? Dass die Problematik dabei ist einfach, dass das in der Öffentlichkeit nicht gesehen wird, dass dieses Gesetz dass dieser Paragraph 175 an sich schon ein Unrechtsgesetz überhaupt gewesen ist. Mhm. Ja, und das hat Steinmeier, glaube ich, abgebrochen. Nicht abgebrochen, sondern aufgebrochen, dass das gesehen wird. So. Mhm.
Du bist ja Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg SPD Queer sowie stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes. Was muss aus deiner Sicht getan werden, um die ganzen Änderungen, die wir gerade besprochen haben, die jetzt steht jetzt an, dass sehr viel an gemacht wird. Das CSD sind sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich, dass man einfach sichtbar ist. Oder was würdest du sagen?
Ja, also wir nehmen ja regelmäßig jedes Jahr an fast allen CSDs teil und sind dort auch mit Tracks vertreten und mit Mottos vertreten und so und setzen uns sehr dafür ein. Wir haben, glaube ich, auch wirklich sehr großen Anteil daran, dass die für alle gekommen ist. Das sind Dinge, die wir versuchen durchzusetzen und auch in der Partei voranzubringen. Wir sind die älteste queerpolitische Organisation Deutschlands überhaupt, sind über 40 Jahre alt. Mhm. Und insofern bringen wir auch sehr viel Erfahrung mit. Und wir haben als AG innerhalb der SPD eine sehr feste, institutionalisierte Stellung. Mhm. Wir können zum Beispiel Anträge über Parteitage, also wir haben Antragsrecht beispielsweise, wir können diese Anträge bis in die Fraktionen der SPD bringen, zum Beispiel auch in die Bundestagsfraktion. Wir können das an Parteitagen beschließen lassen, wenn wir die Mehrheiten kriegen natürlich. Und damit haben wir die Anliegen, die wir transportieren wollen, wirklich dort, wo sie dann auch sozusagen vor der Gesetzeskrafterreichung bereitstehen. Mhm. Das ist die besondere Stärke und das hat mich auch bewegt, dass ich in die SPD eingetreten bin. Also ich sage mal, ich bin in der SPD, weil ich in der SPD queer bin und ich bin überhaupt in einer Partei, weil ich etwas bewirken will und das kann man in der SPD queer, glaube ich, wenn man in einer Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten will in diesem Bereich, besser als in allen anderen Parteien, wenn ich das mal sagen darf, weil einfach die Stellung der AGs in der SPD eine ganz besondere ist und mit ganz bestimmten Rechten, aber auch Pflichten ausgestattet ist. Und man hat eben diese Wirkungsmöglichkeit, ich sage es jetzt mal so allgemein, seine Anliegen bis ganz oben zu transportieren. Das funktioniert.
Jetzt sind wir schon bald am Ende unseres Gesprächs, aber noch ganz kurz im Freiburger CSD. Wir haben ja eben das CSD-Orga-Team hier gehabt. Du hast es ja auch verfolgt eben. Wie stehst denn du eigentlich gerade zu dem Streit Stadt Freiburg und CSD mit der Parade? Wie siehst du das Ganze?
Also alles, was ich weiß, halte ich die Argumentation der Stadt für absolut unhaltbar. Mhm. Also sicher gibt es an der Haltung des CSD-Vereins zu kritisieren, zum Beispiel, dass wir als Partei keinen Wagen haben dürfen, auch wenn wir ihn gar nicht hätten. Mhm. Aber das sind Dinge, die finde ich nicht richtig, weil sie wieder in sich eine Art Diskriminierung sind. Aber was im Moment zwischen Stadt und dem CSD-Verein läuft, das halte ich für indiskutabel, weil alle Argumente, die ich kenne, die von Seiten der Stadt gekommen sind, überhaupt nicht haltbar sind.
Bist du selber mit dabei beim CSD jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind dabei beim CSD, wie immer, von der SPD-Queer. Und wir versuchen auch nicht nur als SPD-Queer-Mitglieder, also in der AG-Tätige, dabei zu sein, sondern versuchen auch möglichst viele in der SPD zu aktivieren, die also weder schwul, lesbisch oder trans sind, die uns aber unterstützen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal innerhalb der Partei eine Veranstaltung, als die Ehe für alle noch gar nicht da war. Ehe für alle, aber das ist nicht alles. Und das war sehr erfolgreich und es wurde enorm gefragt mit einer enormen Wissbegierde der Menschen, die gar nicht betroffen sind und die irgendwie wirklich wissen wollten, was ist eigentlich los, was passiert bei euch eigentlich, warum ist das so wichtig. Leider erfahren wir jetzt allerdings, ja, jetzt habt ihr doch die Ehe für alle, nun ist ja alles gut. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch eine Haltung, die wir nicht gebrauchen können, weil es ist noch längst nicht alles gut. Ich behaupte sogar, das Wichtigste liegt noch vor uns und das Allerwichtigste ist die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und das braucht Zeit. Und die kriegen wir nicht durch Gesetze.
Das haben wir richtig punktgenau ein schönes Schlusswort gehabt. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein bisschen noch aufgeklärt hast über die ganzen Dinge, die jetzt anstehen. Und ja, das war Hans-Dieter Straub. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank und danke. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und mal sprechen durfte. Und
wir sehen uns auf dem CSD.
Das machen wir. Bis dann. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Nico Alesi, ich bin Sänger und angehender Musicaldarsteller und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Am 27. April 2018 hatte im umgebauten Teatro des Europaparks Rust ein Musical-Welturaufführung, das seitdem große und kleine Gäste in seinen Bann zieht. Rolantica heißt das rund 45-minütige Stück. Die Musik stammt wieder aus der Feder des Komponisten Hendrik Schwarzer, der auch schon das Erfolgsmusical Spook Me musikalisch erschuf. Rolantica läuft seitdem jeden Tag mehrfach und kann mit dem ganz normalen Parkticket gesehen werden. Inszeniert hat Rolantica ein Mann, der seit nunmehr 17 Jahren bei rund 100 Produktionen des Europaparks mitwirkt, sei es als Regisseur, sei es als Schauspieler, Sänger, Moderator oder Autor. Geboren wurde er in Berlin, schon früh gehörte er zu den Berliner Sängerknaben. Dort wurde er schließlich auch als Schauspieler entdeckt und landete bereits mit 11 Jahren auf der Bühne der Berliner Kammerspiele. Später gründete er mit Freunden ein Kabarett und trat auf vielen Bühnen im deutschsprachigen Raum auf und das in unzähligen Rollen. Seine Leidenschaft entdeckte er dabei besonders auch für Operetten und Musicals. 2001 dann landete er in Rust und im Europapark, wo er seitdem im Showbereich fast nicht mehr wegzudenken ist. Bei seiner aktuellen Inszenierung nun, dem Musical Rolantica, übernahm er nicht nur die Regie, sondern auch eine der Hauptrollen. Er spielt den bärbeißigen Kapitän Tord Johansen und das fast jeden Tag. Heute Abend hat er sich aber für uns Zeit genommen und so freuen wir uns darüber, mit ihm sprechen zu können. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg. Ulrich Gravunder.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Herr Gravunder, stehen Sie tatsächlich eigentlich fast jeden Tag auf der Bühne?
Ja, 5 Tage die Woche. Ne? Also 2 Tage gönne ich mir frei.
Und wie kam es eigentlich dazu, dass Sie zum Europapark kamen? Und was hat Sie an der Arbeit an einem Freizeitpark gereizt?
Ja, eigentlich bin ich in den Europapark gekommen wie die Jungfrau zum Kind. 2001 habe ich angefangen. Hatte in diesem Jahr eigentlich ein Engagement nach Österreich für eine Sommeroperette, die dann aber sehr kurzfristig abgesagt wurde. Und dann als freischaffender Schauspieler, Sänger sitzt man dann natürlich ein bisschen in der Pampa, weil man verdient halt nichts. Und dann hatte ich aber eine Kollegin, eine Bekannte, die hier im Europapark spielte und die sagte, Mensch du, ich habe gehört, da ist im Kindertheater, die haben da Schwierigkeiten, die suchen für 6 oder 8 Wochen jemand. Bewirb dich doch bei da, vielleicht kannst du das ja übernehmen. Naja, und daraus ist jetzt sozusagen die 18. Saison geworden.
Ist man eigentlich künstlerisch in einem solchen Park freier als in einem normalen Theater, weil man ja zum Beispiel sehr viel mehr Mittel hat, auf die man zurückgreifen kann, oder kann man das nicht so sagen?
Nee, das kann man so nicht sagen, weil ich meine, der Europapark ist ein Unternehmen, wie jedes andere Unternehmen, wie ein Theater letztendlich auch. Und von daher ist man natürlich auch da an Budgets gebunden. Mhm. Das Schöne im Europapark ist, dass man natürlich, wenn man die Unterstützung der Familie hat, manchmal künstlerische Ideen einfach umsetzen kann, die man an einem normalen Theater vielleicht nach viel längeren Diskussionen erst umsetzen könnte. Aber das war auch eine Position, die ich mir dann erstmal im Laufe der Zeit erarbeiten musste.
Sie haben, ich habe es schon gesagt, an gut 100 Produktionen im Europapark mitgewirkt. Gab es da über die Jahre hinweg so besondere Highlights, an die Sie ganz besonders gerne zurückdenken?
Ja, naja, also für mich war immer mein Lieblingsbaby war eigentlich immer das Kindertheater, das Kindermusical im Europapark. Das war ja das Theater, für das ich dann damals im Jahr 2001 engagiert war. Und dann zog das in das neue Haus um, was jetzt eben leider durch den Brand nicht mehr spielfähig ist. Ja. Und von daher war das natürlich immer so ein bisschen mein künstlerisches Baby, so über all die Jahre. Andere Highlights, an die man sich natürlich gerne erinnert, war eine große Show kreiert für die Eröffnung von Bel Rock oder auf der italienischen Bühne, Sommerfestival im Globtheater, die verschiedenen Revuen und Musiktheater, die wir da gemacht haben. Das sind natürlich alles Sachen, an die man sich gerne zurückerinnert. Und dahinter lässt man dann schon so ein bisschen, auf, vielleicht nur am eigenen Kopf, aber immerhin doch so ganz kleine künstlerische Fußstapfen.
Wie kam es denn eigentlich zur Zusammenarbeit mit dem Komponisten Hendrik Schwarzer? Das begann ja schon eigentlich bei Spook Me, das ja viele Jahre rund um die Halloween-Saison gegeben wurde und richtige Fanscharen anzog. War das eine Produktion wie viele andere oder war das irgendwas schon was Besonderes?
Nein, also ich kenne den Hendrik Schwarzer schon viel, viel länger. Wir haben schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahre her, mal zusammen was gemacht, musikalisch was gemacht. Da hatte er irgendwas komponiert für den Park und da brauchten sie ein Chor. Und da habe ich dann auch mitgesungen mit anderen Kollegen zusammen. Also von daher kannten wir uns schon und wir hatten damals auch immer mal gesagt, Mensch, man müsste mal fürs Kindertheater was zusammen machen, dass du mal Musik für dieses Kindertheater komponierst. Das hat sich dann aber immer irgendwie nicht so ergeben, wie es sollte oder wie wir uns das eigentlich mal gedacht hatten. Und dann gab es dann halt, dann schrieb er Spook Me und der Jan Leopold hat dann die Texte dazu geschrieben. Und dann bin ich eigentlich, da war die Produktion aber dann, also das Stück war letztendlich fertig, bin ich dann im Prinzip eingestiegen und habe dann bei der Regie mitgewirkt, um das Ganze dann auf die Bühne zu bringen. Das war damals schon für den Park natürlich etwas Neues, weil jetzt wirklich Musical in dem Sinne, wie jetzt Spook Me war oder wie jetzt Rolantica ist, war auch für den Park natürlich am Anfang ein Experiment, weil niemand wusste, wird das vom Publikum gutiert, wird das angenommen oder stehen wir letztendlich nachher da mit einer teuren Produktion, die vom Publikum also doch nicht so gesehen werden möchte, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, es gibt ja so richtige Fanforen, habe ich so gesehen. Und einige Gäste haben ja berichtet, sie haben schon bald 100 Mal Spook Me gesehen. Das ist schon was Besonderes, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also überrascht hat mich der Erfolg von Spook Me sicherlich nicht, weil man merkt ja beim Inszenieren, man merkt ja, dass da Substanz ist. Und das war auch damals bei der ersten Inszenierung, wie wir sie gemacht haben, war das halt eine tolle Besetzung, die da die Premieren Sachen gespielt haben. Die Ornella De Santis ist ja immer noch aus dieser ersten Besetzung von Spook Me übrig geblieben. Ja, was heißt übrig geblieben? Jetzt wieder in die neue Produktion rübergekommen. Und ja klar, also wir haben das in vielen Theatern bei uns im Park, dass wir so Fangruppen haben, die so eine Stücke sehr, sehr oft sehen. Ich weiß also auch Leute aus die Globe-Show, ich weiß nicht, wie oft gesehen haben oder das Kindertheater sich jedes Mal, wenn sie da sind, wieder angucken. Und ja, auf Spook Me 100 Mal und ich habe so das Gefühl, es gibt jetzt schon ein paar Gäste, die haben Rolantica auch schon 100 Mal gesehen.
Das war ambitioniert schon, ja, klasse. Ja, also genau, Rolantica, wie kam es eigentlich zu dem Projekt?
Ja, gut, das war eigentlich so ein bisschen die Idee. Der Europapark öffnet ja im nächsten Jahr dieses neue Wasserprojekt Rolantica, den Wasserpark, mit Hotel und mit Hallen und Outside-Möglichkeiten zum Baden. Also wirklich so ein riesengroßes Badeparadies. Und dieser Wasserpark heißt eigentlich Rolantica. Und der Jörg Ihle, das ist der Mann, der also das Skript letztendlich jetzt auch für das Musical geschrieben hat, Der hat eigentlich so eine Story für Rulantica entwickelt. Ja, eigentlich so eine Background-Story, worüber dieser Wasserpark, diese Themen in diesem Wasserpark eigentlich handeln. Mhm. Und da ergab sich dann, dass man dann sagte, Mensch, eigentlich werden doch da so Punkte bei, wo man wunderbar so ein Musical draus machen könnte. Auch um die Leute so ein bisschen anzuheizen, damit sie gespannt bleiben, was das im nächsten Jahr da eigentlich wird. Ja, dann haben wir uns eigentlich vor weit über einem Jahr dann das erste Mal getroffen und dann diese Ideen entwickelt. Der Jörg hatte seine Ideen vorgestellt. Da war dann auch der Chris Langer dabei, der dann später das Bühnenbild gemacht hat und mit seinen Leuten noch die Kostüme entworfen hat. Und da haben wir dann angefangen, so ganz vorsichtig mal so ein bisschen diese Story zu entwickeln, haben überlegt, wie müsste man so ein Stück aufbauen, was müsste da drin sein, was könnte man sich spannend vorstellen. Ja, und so waren dann so halt die Anfänge dieser Idee, Rulantica umzusetzen.
Für alle, die das Musical jetzt noch nicht gesehen haben, ganz kurz vielleicht, um was geht es denn in Rulantica?
Ja, Rulantica, also das Musical erzählt letztendlich eine Geschichte aus der Frühzeit der Insel. Also Insel Rulantica ist also eine geheimnisumwobene Insel, die im Meer liegt, die man aber normalerweise gar nicht sehen kann, nicht findet. Jedes normale Schiff würde also diese Insel nicht anlaufen können, weil die im Nebel verschwindet. Aber der Kapitän und seine Mannschaft haben vom König den Auftrag, weil die Sage geht, dass es auf dieser Insel eine Quelle des Lebens gibt, wenn man aus der trinkt oder sich mit diesem Wasser behandelt, dass dann alle Krankheiten geheilt werden und dass man dann also auch zum ewigen Leben kommen kann. Mhm. Und all dieses wird dann halt in diesem Musical erzählt, wie es dazu kommt. Und ja, das und der eine der Hauptfiguren ist Snorri, das ist so ein kleiner Oktopus, der dann also auch später im Wasserpark also eine große Rolle spielen wird als Charakter sozusagen für den Wasserpark.
War es eigentlich auch ganz gleich klar, dass Sie auch eine der Hauptrollen übernehmen?
Nein, überhaupt nicht. Also ursprünglich war das mal so, dass ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit 1. Mai sozusagen Rentier. Ich bin dann so eigentlich in Pension. Und eigentlich ursprünglich war die Idee, ich inszeniere das Stück und gut ist es. Und dann habe ich aber irgendwann mal so aus Blödsinn gesagt, da weißt du, wenn er keinen findet, dann mache ich die Zweitbesetzung für den Kapitän, weil dann kann ich 2 Tage noch in der Woche im Park kommen und kann da arbeiten und kann meiner ursprünglichen Profession als Schauspieler und Sänger wieder nachgehen und ende dann sozusagen im Park, so wie ich vor 18 Jahren mal angefangen habe als Darsteller. Mhm. Und durch verschiedene Umstände, die es dann also gegeben hat, hatten wir Schwierigkeiten, diese Rolle dieses Kapitäns adäquat zu besetzen. Da habe ich gesagt, gut, also dann suchen wir jetzt weiter und für 2 Wochen oder 4 Wochen mache ich dann mal 5 Tage die Woche und dann, ja, und dann, mittlerweile sind wir so weit, also dass ich dann auf jeden Fall bis zum Ende der Saison jetzt die 5 Tage die Woche spiele. Und ich muss sagen, es macht mir natürlich auch riesen Spaß, weil wenn man so lange in seinem Leben auf der Bühne gestanden hat, dann ist das ja doch etwas, was ja eigentlich zu einer Person dazugehört. Und Theaterspielen ist für mich nach wie vor ein Riesenspaß. Also klar, ich verdiene da auch mein Geld mit, keine Frage, aber es ist für mich einfach auch ja ein Riesenspaß. Und wenn man dann auf der Bühne steht und sieht die Reaktion der Leute und hört die Reaktion der Leute, dann ist das eigentlich so eine tolle Aufgabe und so eine dankbare Aufgabe, die man halt eigentlich nicht missen möchte.
Jetzt hören wir mal ganz kurz in das Musical auch rein, und zwar einen ganz kleinen Ausschnitt, und zwar der Song heißt 3000 Meilen auf See, eine sehr schöne Nummer mittendrin, und dann sprechen wir gleich weiter.
Huhu, hier ist die Tapsi, oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns, und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Das war 3000 Meilen auf See mit Ulrich Grawunder, dem Regisseur und auch einem der Hauptdarsteller von dem Musical Rulantica im Europapark. Rulantica, das kann man ja schon jetzt sagen, kommt beim Publikum sehr gut an. An manchen Tagen muss man schon sehr früh anstehen, um überhaupt Platz in einer Vorstellung zu bekommen. Sie spielen es ja sehr oft, 5-mal die Woche, haben Sie ja gesagt. Wie motiviert man sich eigentlich da selbst bei so vielen Vorstellungen?
Es ist ja, da sitzen knapp 600 Personen in jeder Vorstellung. Mhm. Ich glaube, so großes Fassungsvermögen im Theater. Und da muss man sich eigentlich nicht motivieren, sondern da ist man einfach gespannt drauf, wie reagieren die Leute und gehen die mit und haben die ihren Spaß. Und wenn die ihren Spaß haben, haben wir da oben auf der Bühne nicht nur ich, sondern auch die Kollegen natürlich unseren Spaß. Und da muss man sich, glaube ich, da nicht groß motivieren, sondern das ist wirklich, ja, also alle Leute, die selber mal Theater gespielt haben, vor allen Dingen auch professionell, werden das wahrscheinlich bestätigen. Das ist, ja, das ist einfach, das ist ein Gefühl, was eine tiefe Befriedigung gibt, wenn man dann da am Ende des Stückes angekommen ist und sieht die strahlenden Gesichter und die Leute klatschen und applaudieren und freuen sich, dann weiß man, dass man einen guten Job gemacht hat. Und das ist der große Vorteil auf der Bühne, egal ob jetzt im Schauspiel, Musical, Operette, Oper, zum Fernsehen oder zum Film. Beim Film oder beim Fernsehen können Sie so eine Szene 25 Mal drehen, bis der Regisseur sagt, jetzt funktioniert das so, nehmen wir die. Auf der Bühne haben Sie jeden Abend nur einen Schuss, das muss sitzen, da müssen Sie hochkonzentriert sein und müssen wirklich das, was Sie zusammen mit den Kollegen in den Proben erarbeitet haben, auf die Bühne stellen. Aber dann kriegen Sie auch unmittelbar das Feedback vom Publikum, dass Sie das gut gemacht haben und dass es funktioniert. Und das ist das ganz große Tolle an diesem Beruf.
Wie ist es eigentlich mit den anderen Schauspielern? Im Prinzip spielt der Regisseur jetzt ja immer jeden Abend oder jeden Tag eigentlich im Prinzip mit. Ich habe immer im Theater gearbeitet und wenn der Regisseur nicht mehr da war nach der Premiere, neigten die Schauspieler manchmal dazu, was zu ändern. Geht ja eigentlich nicht so. Wie funktioniert das denn mit der Doppelfunktion? Sind die Schauspieler nervöser, weil sie mitspielen oder nicht so?
Nein, nervöser nicht. Ich meine, wir sitzen, die meisten von den Leuten, die jetzt da spielen, kenne ich ja schon. Mhm. Schon länger, wie gesagt, Ornella Lisantis kenne ich, glaube ich, seit 12 Jahren. Die hat im Kindertheater bei uns mal vor, ja, ich glaube, 12 Jahren oder so angefangen. Also die ist so ein bisschen wie meine, ich sag's jetzt mal sehr laissez-faire, meine künstlerische Ziehtochter. So ungefähr stellt sich das dar, ja auch vom Altersunterschied her. Ich schätze sie unheimlich und ich schätze auch die anderen Kollegen, die da spielen. Und wir machen zusammen in der Garderobe viel Blödsinn. Auf der Bühne selber natürlich muss man präzise sein. Kleinere Extempores werden immer mal möglich sein oder werden immer mal passieren. Es wird auch immer mal passieren, dass irgendjemand an irgendeiner Stelle mal leicht in der Konzentration nachlässt, dass irgendwas passiert, was die anderen Kollegen auffangen müssen. Aber das ist ganz normal in jedem Theater. Und an einem großen Theater werden Sie einen Abendinspizienten haben, der jeden Schauspieler, der nicht das macht, was die Regie irgendwann mal erarbeitet hat, auch unterbindet. Also von daher ist es jetzt nicht so weit entfernt.
Eine Sensation ist ja praktisch auch die bombastische Musik, die Musikmusik von Hendrik Schwarzer. Wir warten die Zusammenarbeit, wenn der Komponist wirklich praktisch ja diese Aufführung praktisch mit begleitet.
Ja gut, das fing eigentlich bei diesem Musical natürlich viel früher an, weil nachdem also dann die ersten Ideen da waren für das Stück und so die ersten auch musikalischen Ideen da waren, dann der Hendrik Schwarzer hat ja ein Studio in Umkirch, also in der Nähe von Umkirch, und sind wir also hingefahren und haben dann Stunden gesessen. Er hat die Musik vorgestellt. Dann haben wir drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, du weißt, ich stelle mir an der Stelle, würde ich gerne so ein Bild so und so und so und so inszenieren. Und da ist mir die Musik aber zu kurz. Kannst du mir da nicht nochmal 16 Takte dazu schreiben? Und so haben wir das dann also langsam entwickelt. Und der Hendrik ist da jemand, mit dem man wirklich wunderbar zusammenarbeiten kann. Also wie gesagt, nicht, dass ich ihm sage, was er komponieren soll, sondern einfach sagen, ich habe ihm erzählt, wie ich mir die Inszenierung vorstelle und wo ich ein bisschen mehr Musik brauche und wo wir gesagt haben, Mensch, da könnte man eigentlich ein bisschen schneller zum nächsten Bild kommen. Das trägt vielleicht nicht so, wenn man das zu sehr auswalzt. Und so haben wir das dann drüber gesprochen, dann wieder nach Hause gefahren. Eine Woche später hat er angerufen und gesagt, komm wieder her, jetzt habe ich es gemacht. Und dann ja, und so haben wir das dann im Prinzip in diese Richtung weiterentwickelt. Mhm. Natürlich, wie gesagt, die musikalische Arbeit liegt natürlich beim Hendrik. Die Textarbeit genauso an den Songtexten. Der Jan hatte dann also irgendwelche Texte geschrieben. Da habe ich gesagt, du Jan, bist du also an der Stelle, das Bild, was du da entwickelt hast, ist zwar wunderschön, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Und wenn ich es nicht verstehe, der sich jetzt schon seit einem halben Jahr mit dem Stück beschäftigt, meinst du, dass das Publikum das dann auf den ersten aufs erste Mal hören versteht. Und dann haben wir also angefangen zu überlegen, wie könnte man das umformulieren. Dann haben wir also, kam er dann 14 Tage später wieder und sagte, du, jetzt habe ich die Idee gehabt, ich habe es jetzt mal so gemacht, geht das so besser? Und so haben wir das dann also nach und nach immer weiter in diese Richtung entwickelt. Und ich meine, der Henrik ist wirklich ein grandioser Komponist, der wirklich große Bögen schreibt und der wirklich eine tolle Musik schreibt. Eigentlich, sagen wir mal, ich sag's jetzt mal so, so hart, eigentlich nicht so eine Zeitströmungsmusik. Also nicht so, wir hören uns mal einen Radiosender an, was die jetzt so an Mainstream haben, sondern der wirklich eine musikalische Idee hat, die auch zum Theater passt, die zum Musical passt und die er dann auch umsetzt.
Ja, Sie haben schon gesagt, Sie sind ja offiziell seit dem 30. April in Rente, aber spielen es noch weiter bis zum Ende der Saison. Wie könnten Sie sich denn vorstellen, dass es, wenn es weitergeht mit Rolantiker, dass Sie da weitermachen, dass Sie das Blut geleckt haben und sagen, also die Rolle macht so Spaß, die könnte ich weiterspielen?
Ja, also ich habe es schon hier bei mir zu Hause bei meiner Frau angedroht. selbst wenn jetzt Rolantica nicht weitergeht, würde ich natürlich gucken, ob ich vielleicht irgendwo anders im deutschsprachigen Raum nochmal. Ich habe doch so ein paar Rechnungen mit Rollen offen, irgendwie ich noch irgendwo in meinem Kopf hatte, die ich gerne mal spielen wollte, die ich bisher noch nicht spielen konnte. Wenn man Schauspieler ist und ich behaupte jetzt mal von mir, ich bin Schauspieler mit Leib und Seele, dann will man damit auch nicht aufhören.
Ja, aber dann hoffen wir erstmal, dass Sie noch sehr lange bei uns hier im Oberpark auf der Bühne stehen und dass wir Sie auch anderweitig noch auf vielen Bühnen erleben dürfen. Und zunächst mal bedanke ich mich, dass Sie heute Abend Zeit genommen haben, mit uns heute hier im Radio zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, bitte. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und alle, die es noch nicht gesehen haben, kann ich nur einladen, kommen Sie in den Europapark, gucken Sie sich an. Ich verspreche Ihnen, Sie haben Ihren Spaß. Es lohnt sich wirklich.
Ich kann es auch nur bestätigen. Also finde ich ein ganz, ganz, ganz tolles Musical. Ich habe schon zweimal gesehen und war sehr begeistert. Das war der Regisseur, Schauspieler, Moderator und Sänger Ulrich Grawunder, der derzeit noch die gesamte Saison über als bärbeißiger Captain Tord Johansen in dem Musical Rolantica im Europapark zu erleben ist. Und Rolantica wird uns auch in unserer Sendung am 19. Juli beschäftigen, denn da begrüßen wir dann auch den Komponisten Hendrik Schwarzer live bei uns hier im Studio. Und nun hören wir zum Abschluss noch ein paar Takte oder einige Ausschnitte aus dem Musical Rolantica, natürlich auch mit dem Captain Johansen. Also nun Rolantica.
Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfer, ich spiele den Easy bei Unter uns und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Hallo, ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns. Und ihr hört gerade die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Zwei schwule Filme ähnlicher Machart kommen derzeit auf den Markt. Einmal ist es Alex Strangelove, der seit dem 8. Juni 2018 bei Netflix zu sehen ist. Zum anderen ist es Love, Simon, der neulich schon als Sneak Preview bei der Schwulen Filmwoche lief und regulär am 28. Juni in die deutschen Kinos kommt. Beide Filme erzählen von einem etwas mühseligen Coming-out der Hauptfigur. Beim ersteren Film ist es Alex Truelove, ein vorbildlicher Schüler, der auch eine bezaubernde Freundin hat. Die beiden machen fast alles zusammen. Nur das mit dem Sex blieb bislang aus. Aber das soll sich ändern. Ein Termin für den ersten Sex wird bereits verabredet. Doch dann tritt Elliot zufällig in sein Leben, der ganz offen schwul lebt. Zwar hält Alex am Plan fest, mit seiner Freundin Sex zu haben, aber irgendwie bekommt er Elliot nicht mehr aus seinem Kopf heraus. Das also ist die Grundsituation von Alex Strangelove. Love, Simon wiederum, hat ein ähnliches Grundmuster. Simon ist schwul, aber er ist völlig ungeoutet. Er hat eine beste Freundin und sehr viele gute Freunde. Beim Herumsurfen im Internet verliebt er sich dann allerdings anonym in einen Schulkameraden, den er aber real nicht kennt. Der große Unbekannte ist selbst ungeoutet und so freuten sich die beiden nur übers Internet an. Blöderweise kriegt das aber der Schulclown Martin mit und der beginnt nun, Simon zu erpressen. Martin ist nämlich in eine der Freundinnen von Simon verliebt. Simon soll ihm helfen, bei ihr Boten zu gewinnen. Die Erpressung nimmt dann immer skurrilere Form an
Und statt dass Simon durch ein offenes Coming-out etwas gewinnt, droht er bald alles, was er hat, zu verlieren. Beide Filme, so viel sei bereits verraten, lassen den Zuschauer gut gelaunt zurück. Zwar häufen sich lange die Probleme, aber die Filme kippen nie vollständig. Das liegt zum einen an den wirklich guten Drehbüchern und natürlich an den sehr sympathischen und ansehnlichen Hauptfiguren. Bei Alex Strangelove ist es der eher unbekannte kanadische Schauspieler Daniel Doheny, der bei uns gegebenenfalls mal in Episodenrollen in Serien wie Supernatural auftrat. Nick Robinson, der den Simon wiederum spielt, war auch bei uns schon in Serien wie Beste Freunde und Boardwalk Empire zu sehen und spielte in Filmen mit wie 2015 im Jurassic Park, in King of Summer oder auch Die fünfte Welle Anfang des Jahres. Er scheint derzeit richtig durchzustarten. Ich kann beide Filme sehr empfehlen. Müsste ich allerdings wählen, so entschiede ich mich wohl eher für Love, Simon. Die Figuren, die Story und auch die vielen Irrungen und Wendungen der Handlung sind deutlich besser. Auch die Nebenfiguren sind sehr stark, sehr gut gezeichnet. So zum Beispiel die Lehrerin, die verzweifelt versucht, mit ihren Schülern das Musical Cabaret auf die Bühne zu bringen. Eine Dauerkatastrophe mit super Kommentaren der Lehrerin. Der Film Love, Simon kippt dann auch mehr als Alex Strangelove. Man durchlebt das Coming-out von Simon sehr viel stärker, aber der Film verliert nie seine Leichtigkeit. Und das doch zugegeben etwas kitschige Ende, und nicht nur ein bisschen, sondern ein sehr kitschiges Ende, wird einem wohl im Gedächtnis bleiben. Trotzdem, Alex Strangelove ist dennoch eine Bereicherung für die lange Reihe von Coming-out-Filmen, die es so auf dem Markt gibt. Und allein die Schlussszene entschädigt schon für manche zuvor vielleicht doch allzu alberne Pointe. Der Film ist zwar vorhersehbarer als Love, Simon, aber wer Netflix hat, sollte den Film sich nicht entgehen lassen. Insgesamt zwei gute und auch ansehnliche Coming-out-Filme, die Lust auf mehr machen. Unbedingt anschauen.
Hallo Freunde, hier ist Bela Klenze. Ich bin Schauspieler und derzeit spiele ich bei Alles, was zählt. Und ihr könnt mich aber auch in diversen anderen tollen Filmen sehen. Ihr hört jetzt die Schulewelle bei Radio Dreieckland.
Es ist da spät geworden. Daher danken wir jetzt noch rasch unseren Gästen, die sie alle hier waren. Das waren Ronny, Marie, Dirk vom CSD-Verein.
Das war Hans-Dieter Straub oder einer Vorsitzenden des SPD Queer, der bei uns im Studio war.
Und wir danken dem Regisseur, Schauspieler, Sänger und Moderator Ulrich Grawunder, dessen Inszenierung des Musicals Rolantica täglich oft auch mit ihm auf der Bühne zu sehen ist im Europapark Rust.
Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Habt eine gute Zeit bis dahin und danke euch allen fürs Zuhören.
Bis kommende Woche.
Tschüss. Tschüss.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.